Herzlich willkommen, Meister. Ich muss sagen, ich habe deinen Kanal damals in der Corona-Phase entdeckt, in der ersten. Also noch als, es gab ja diesen einen Dip quasi kurzzeitig, wo es dann wieder hochgeschnellt ist. Ich weiß nicht, 20-30% oder so, der Aktienmarkt. Und meine Wertschätzung quasi von deinem Content hat sich aber total gewandelt, weil ich fand deine Tipps am Anfang total langweilig.
Okay, krass.
Ja, weil ich mir dachte so, ja, irgendwie passiv investieren in irgendwie ETFs, ne, so, ist es das wirklich? Und dann habe ich so ein Jahr lang irgendwie Leute geschaut, die Einzelaktienanalysen machen und auch so ein bisschen Einzelaktien gekauft, ne, und dachte so, ha, ich bin jetzt schlauer als das, was der da macht. Und dann wiederum ein Jahr später kam dann die Realisierung.
Doch nicht.
Genau. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, wie gut es ist, quasi welche Anlagetipps du gibst und wie du deinen Finanzcontent machst. Deswegen vielleicht ganz kurz zum Start. Willst du kurz vorstellen, was so, also erstmal, was du machst und was auch deine Finanzphilosophie ist, die ich so ein bisschen langweilig fand am Anfang, die aber gut ist.
Ja. Passt übrigens voll in die Zeit rein. Also super viele Leute haben zu diesem in der Corona-Zeit angefangen, ne, zu investieren. Und sehr, sehr viele Leute fanden es auch zu langweilig. Also zum Beispiel Dave, der auch schon mal hier im Interview war, der hat auch so gesagt, ja, ETF-Portfolio und so. Und dann hat er Videos hochgeladen, all in Tesla. Und, so. Und das ist sehr, sehr symbolisch für die Zeit. Also wenn die Kurse steigen, dann sind die Leute auf einmal sehr greedy, also gierig und wollen halt diese Überrenditen erwirtschaften und dann jetzt in der jetzigen Phase, so in der Tiefphase, wird man so ein bisschen rationaler.
Also ich hatte so immer dieses Gefühl, es muss doch auch einen schlaueren Weg geben. Ne? Also so dieses, es kann ja nicht so sein, dass das wirklich das Beste ist.
Durch nichts tun, dass man da erfolgreicher ist als aktiv.
Genau.
Ne?
Wie war so dein Weg in die Finanzbranche? Hast du dich schon immer für Finanzen interessiert, schon als Kind oder wie ist das gekommen?
Schon super früh. Also mein Vater hat mich da frühzeitig reingebracht an das Finanzthema. Der hat so einen Börsenbrief abonniert. Also
was hat dein Vater gemacht, wenn ich fragen darf?
Ingenieur. Das ist Ingenieur und hat mit dem Thema Finanzen nie was zu tun gehabt und ist dann so mit 50, glaube ich, so das erste Mal so in die Richtung, dass er Leute kennengelernt hat, die gesagt haben, ja, du musst investieren. Und damals waren Fonds noch das große Thema und haben so, es war so die erste Demokratisierungswelle von Finanzen. Und dann hat er sich damit beschäftigt, hat sich einen Börsenbrief bestellt, wo es auch drum ging, dass so ein Analyst Small-Cap-Aktien analysiert hat, also Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung, und hat mir den einfach hingelegt, weil so viel Interesse hat er da auch nicht gehabt, und hat den hingelegt und hat gesagt, hier, Sohn, lest mal durch und sag, woran wir investieren. Und das hat mich so ein bisschen an das Thema rangebracht. Genau.
Willst du ganz kurz erklären, was Fonds sind? Genau.
Ja. Fonds, also im Endeffekt ist ein Fonds nur so ein Sammelsorium, also zuerst einmal sammelst du Kapital ein, also du sammelst Geld ein von ganz vielen Anlegern, die das zusammen poolen sozusagen, und dieses Geld wird dann investiert in ganz viele Aktien oder andere Dinge. Also in der Regel sind es Aktien, wenn es Aktienfonds sind, können aber auch andere Dinge sein. Und der Vorteil, den du dadurch hast, ist Diversifikation. Das ist so ein Fachbegriff, das heißt nichts anderes als Risikostreuung. Also statt dass wie Generation Telekom du alles auf eine Karte setzt, dir die Finger verbrennst und sagst, Aktien sind Teufelszeug, kannst du mit Hilfe von Fonds halt in den Marktaktien, also in den Aktienmarkt investieren und das halt möglichst gestreut. Und wenn da mal eine Aktie in die Grütze geht, ist das nicht so schlimm.
Okay. Wie war dann dein Weg? Also du hast dich als Kind dafür interessiert, durch deinen Vater, und dann?
Ja, und dann klassisch im Abi fragt man einen so, jo, was willst du danach machen? Und so, ja, keine Ahnung, irgendwas mit Geld, mit Finanzen. Und dann bin ich so ein bisschen in die Richtung gegangen, habe so einen kleinen Umweg gegangen über einen Strukturvertrieb. Damals hat man mich damit catchen können, zu sagen, ich zeig dir, oder ja, wer bei uns anfängt, es war so, Strukturvertrieb, weiß nicht, ob dir das was sagt, aber du verkaufst.
Ist das wie Network Marketing quasi?
Genau, so Network Marketing, wo du
quasi. Du hast dann deine Schulfreunde angeschrieben, hast gesagt, hey, übrigens, hier kommt der Thomas, ich habe was.
Genau. Ich habe eine Lebensversicherung, ein Investmentprodukt und was auch immer. Also da bin ich so reingezogen worden, weil die waren halt so super, so tschakka tschakka, reich werden, und wenn jemand wissen will.
Also das war damals dein Ziel, zu sagen, okay, ich will einfach möglichst schnell reich werden.
War jetzt nicht das Ziel, aber es hat mich auf jeden Fall ziemlich gecatcht. Yeah. Und deswegen bin ich dann gleich nach dem Abi dort rein, habe das 2 oder 3 Jahre lang gemacht, um dann halt festzustellen, naja, so geht es eigentlich nicht. Also tatsächlich hat mich das mehr Geld gekostet, als ich ja eingenommen habe, so alles zusammen. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt ins Banking gehen und habe dann angefangen, BWL zu studieren.
Aber hast du dich, also warst du überzeugt von dem Produkt, was ihr da hattet? Oder musstest du Leute wirklich anschreiben und dir dabei denken so, boah, weiß ich jetzt gar nicht, ob die Lebensversicherung wirklich so das Geilste ist. Weil aus heutiger Perspektive würdest du wahrscheinlich sagen, okay, mir ist bewusst, dass das Produkt wahrscheinlich gar nicht das Beste ist, aber vielleicht war das ja damals, also wie war das, wie war dieser Strukturvertrieb?
Ich war definitiv überzeugt davon, dass das Richtige ist. Ich glaube, ich hätte nicht gegen meine Überzeugungen handeln können und meinen Freunden Blödsinn verkaufen. Das Problem ist halt nur, wenn du gerade vom Abi kommst, kannst du noch nicht einschätzen, was ist gut und was ist schlecht. Ich war null belesen, ich hatte keine Konzepte, an denen ich mich orientieren kann. Es gab nicht wie heute massiv qualitativ Content im Internet dazu, wo man sich zu einlesen kann. Wer heutzutage sich beraten lässt, der kann online das direkt mal gegenchecken. Das ging alles damals nicht. Und es wurde gesagt, mir wurden dann halt so die typischen Argumentationen gezeigt, so nach dem Motto, guck dir mal diesen Fonds an. Der geht von links unten nach rechts oben und das in einer ziemlich geraden Linie. Der hat 5% pro Jahr in der Vergangenheit gemacht, also wird er auch in Zukunft 5% pro Jahr machen. Dass du dann am Ende beim Abschluss 15 Seiten unterschreibst, wo steht, vergangene Rendite sind keine Indikationen für zukünftige Rendite und so weiter und wie hoch die Kosten sind, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen wurdest du dann halt dort vertriebsmäßig ausgebildet. Und deswegen will ich auch nicht sagen, dass das schlechte Menschen sind, die sowas machen, die irgendwie Leute übers Ohr hauen wollen oder so, sondern denen fehlt dann halt nur so der kritische oder das Wissen, halt festzustellen, okay, das ist es ist schon gut, es ist besser, dass du eine Lebensversicherung abschließt, um deine Rentenlücke zu schließen,
als gar nichts zu machen. Was war denn damals der Pitch für die Lebensversicherung? Also du bist dann zu Leuten gegangen, hast gesagt, hey, also was war der Pitch?
Ja, in der Regel macht man so eine Finanzanalyse, um halt festzustellen, was die Leute alles so haben und dann guckt man, ob man ein paar Produkte nicht optimieren kann. Optimieren heißt dann in der Regel, dass du halt eigene Produkte platzierst, statt denen, die schon vorhanden sind. Und rechnet so ein bisschen Rentenlücken vor und es wird halt viel über Angst verkauft im Strukturvertrieb. Ne? Also so die Angst vor der Zukunft, die Angst vor, was denn mit der Rente passiert und dann kann man sich quasi wie so ein Ablassbrief freikaufen. Hier, ich habe hier ein super gutes Produkt für dich, da sind auch Fonds im Versicherungsmantel, hat ganz viele Vorteile und so läuft es üblicherweise.
Erkennst du dich generell mit dem Thema Lebensversicherung aus? Weil ich habe nur mal so am Rande gehört von schlauen Leuten, dass es eigentlich eins der komischsten Konzepte ever ist, quasi finanziell. Aber hast du da eine Einordnung für die Leute?
Ja, das Problem ist, eine Versicherung ist nicht wie die andere. Also es gibt da keine genauen Vorgaben, wie das gebaut werden muss. Aber ich meine, Lebensversicherung haben wir alle Finanzprodukte und Vor- und Nachteile. Ja. Meistens überwiegen ein bisschen die Nachteile dahingehend, dass die meisten Lebensversicherungen, die abgeschlossen werden, nicht bis zum Ende durchgezogen werden. Und da du gerade am Anfang, die ersten 5 Jahre, die Kosten trägst, also die Kosten für die gesamte Laufzeit, also für eine 40 Jahre laufende Lebensversicherung, zahlst du in den ersten 5 Jahren. Und wenn du die nicht bis zu den 40 Jahren durchziehst, was statistisch gesehen bei den wenigsten Versicherung der Fall ist, dann ist es halt ein Verlustgeschäft.
Das heißt, die Leute hören einfach irgendwann auf dann mit.
Genau, also kündigen diese Versicherung, weil es halt ein sehr, sehr, sehr unflexibles Finanzprodukt ist. Vorteil an der ganzen Sache ist, du sicherst dein Langlebigkeitsrisiko ab. Das heißt, du kriegst dann eine Rente zugesichert, also eine regelmäßige Zahlung ab einem gewissen Alter, keine Ahnung, je nachdem, was du abschließt, keine 62, 67. Und dann kriegst du diese Rente bezahlt, solange du lebst. Das heißt, selbst wenn du sehr, sehr alt werden solltest, hast du nicht das Risiko, dass du irgendwann out of cash bist. Wie gesagt, es gibt keine pauschale Antwort, ist gut, ist schlecht. Lebensversicherungen können steuerliche Vorteile haben, aber es kommt immer auf die individuelle Situation an und auf das Produkt.
Okay, dann warst du im Strukturvertrieb, hast gemerkt, also wie kam der Punkt, dass du gemerkt hast, ist es doch nicht so? Also.
Ja, also die Versprechungen, die da gemacht wurden, haben sich schlussendlich nicht bewahrheitet. Also ich habe nicht, irgendwann wurde es super repetitiv. Es waren immer dieselben Produkte. Es wurden dir so ein bisschen, so ein Traum verkauft, der sich nicht realisiert hat. Also ich meine, es ist schon eigentlich ganz okay gelaufen. Ich hatte eine eigene Agentur, die ich dann aufgemacht habe, also mit einem eigenen Büro.
Wie viele Leute hattest du da?
Kann ich ja gerne. Also ich war eigentlich als Berater alleine, zusammen mit einem Kollegen, aber halt nicht, dass der mir untergeordnet war oder so. Und dann halt einige Nebenberufler, so keine Ahnung, vielleicht 10 Stück oder sowas.
Das funktioniert ja so, dass du quasi an den Leuten mitverdienst, die dann quasi bei dir das Ganze eingekauft haben. Mhm. Das heißt, du hast ja dann so ein Netzwerk an Leuten quasi aufgebaut, so ein Team, wie das ja, ich finde das ja lustig, weil auf Social Media hast du ja auch immer, kennst die Videos bestimmt, wo irgendjemand sagt, hey, möchtest du mit dem Handy Geld verdienen und passiv Geld verdienen? Und das, und dann, okay, dann hast du gemerkt, okay, die Versprechen passen quasi für dich nicht. Und dann?
Genau, ja, und ich wollte halt mehr so, also ein bisschen weg vom Privatkundenbereich. Ich wollte eigentlich eher so in den Geschäftskundenbereich und habe dann gesagt, ja, ich hatte damals schon meinen Studienplatz in Frankfurt. Also direkt während dem Abi habe ich mir den schon gesichert und habe den dann quasi sausen lassen, um diesen Strukturvertrieb zu machen.
Den kann man dann wieder aufnehmen, oder wie?
3 Jahre später musste ich dann nochmal das Bewerbungsverfahren durchmachen.
Ach so, okay.
Genau, da musste ich dann nochmal in ein Assessment Center gehen und habe dann dieses BWL-Studium angefangen mit Ausbildung zum Bankkaufmann nebenbei, weil das hat das Studium querfinanziert, also es war ein Privatstudium und die Bank hat dann ein bisschen bezuschusst und sonst hätte ich das finanziell nicht bestemmt gekriegt.
Und dann?
Dann habe ich auf einer Hausparty in Frankfurt so ein paar deutsche Jungs kennengelernt, die in Paris studiert haben und die damals in dem Bereich gearbeitet haben, wo ich unbedingt hin wollte, nämlich in die Unternehmensberatung.
Wie kam das, dass du da hin wolltest?
Ich weiß nicht, waren sehr wahrscheinlich die Recruitment-Veranstaltungen, wo dir immer erzählt wird, ja, du kannst um die Welt jetten und lernst CEOs kennen und das ist richtig cool und und dann habe ich gesagt, okay, ich will in die Unternehmensberatung gehen und ich bin ja Halbfranzose, also meine Mutter ist Französin. Und ja, dann habe ich mich ganz spontan in derselben Uni beworben, wo die auch waren, für ein Masterstudium in Paris. Bin dann nach Paris, habe dort mit Schwerpunkt Finanzen studiert, meine Frau kennengelernt und bin dann, also nach dem Studium, in die Investmentbank gegangen. Habe dann dort 2 Jahre M&A gemacht, das ist Fusions- und Akquisitionsgeschäft. Das ist quasi beratend für Unternehmen, die irgendwie gekauft
davon,
oder verkauft
werden. Fragen, wo du warst, oder ist das
geheim? Natixis.
Hm? Ah, okay.
Das ist schon eine große Bank, aber im M&A-Bereich nicht so bekannt und sehr regional auf den französischen Markt bezogen.
Wie war das für dich? Weil ich finde das so spannend. Mein Dad kommt auch aus dem ganzen Thema Unternehmensberatung. Der war lange bei McKinsey, hat bis 30 zu Hause gewohnt, irgendwie seine 100, 120 Stunden Arbeitswochen gekloppt, nach Hause, Mutter hat Wäsche gewaschen und weiter ging's. Ne? Ja. Und ich dachte eigentlich auch, dass das mal irgendwann mein Weg wird.
Ja.
Hab quasi auch versucht, das Ganze irgendwie nachzumachen, irgendwie super Uni und bla. Und hab dann aber relativ schnell bei den ersten Internships schon gemerkt, also ich war zum Beispiel mal im Tax Audit Internship während meines Studiums, hab gemerkt, okay, irgendwie dieses um 5 Uhr aufstehen und 2 Stunden Arbeitsweg und dann irgendwie um 21 Uhr nach Hause kommen.
5 Uhr aufstehen, wo war das denn?
Wir haben Heidelberg Zement Audit gemacht und ich musste da halt morgens immer hin. Und, und da habe ich gemerkt, nach 2,5 Wochen habe ich das abgebrochen. Leute, das wird hier nichts. Deswegen finde ich das spannend. Wie war für dich der Einstieg dann in diese Welt? Hattest du auch diese Arbeitszeiten, so diese... Dieses Knechten, sage ich jetzt mal?
Ja, schon, aber das hat mich jetzt nicht großartig gestört. Also ich fand das immer ziemlich beeindruckend. Also es gibt ja viele Leute oder Ex-Kollegen auch, die aussteigen und sagen, boah, nie wieder Finance, das kotzt voll an, diese Nächte um die Ohren schlagen und dann Ewigkeiten PowerPoint-Slides bauen und der Kunde behandelt dich wie Dreck. Das habe ich persönlich gar nicht so empfunden. Also ich fand das super cool auf den Transaktionen, auf denen ich war. Und ich hätte auch tatsächlich weitergemacht, aber parallel haben wir halt das kleine Pflänzchen Finanzfluss wachsen lassen. Also schon während dem Studium habe ich die ersten Videos gemacht mit meinem Mitgründer. Und irgendwann wurde es dann halt so groß, dass wir halt vor der Entscheidung standen, okay, lassen wir es jetzt als kleines Nebenprojekt oder machen wir da halt eine Firma draus und mit weiteren Content-Ideen und allem drum und dran, womit das zusammenhängt und stellen Leute ein, ziehen nach Berlin. Also damals habe ich noch in Paris gewohnt und mein Mitgründer in London. Und genau, deswegen hat sich so die Transition ergeben. Aber ich fand das immer eine super lehrreiche und super coole Zeit, weil du siehst halt wirklich so ein bisschen die Dynamik im Hintergrund von der Wirtschaft. Aber mir war auch klar, ich werde das nicht ewig machen. Also wenn du Frau und Kinder hast, dann hätte ich keine Lust gehabt im Schnitt. Und bei mir war es noch sehr human, um 22 Uhr heimzugehen oder so.
Ja, ich glaube, bei mir war auch der große Unterschied. Ich habe einfach in dem Fall was gemacht, was mir unglaublich wenig Spaß gemacht hat dort. Mhm. Also ich wurde halt im Endeffekt, sage ich jetzt mal, missbraucht als Typ, der Büroklammern öffnet. Und dann,
echt?
Wenn du, okay, ja, wenn du halt irgendwie ein sehr gutes Abi und einen sehr guten Unischnitt hast und öffnest dann irgendwie 5 Stunden am Tag Büroklammern und schaust im Endeffekt nur, ob 2 Dokumente in 2 Ordnern wirklich dasselbe sagen. Mhm. Das war dann auch sehr nervig.
Mhm. Aber Audit ist auch hardcore, glaube ich, oder? Also es
war halt auch super unspannend. Mhm. Also ich habe echt höchsten Respekt vor allen, die das wirklich durchziehen. Auf der anderen Seite jetzt, wir haben letztes Jahr den CVC-Prozess gemacht.
Ja.
Man kann sich vorstellen, quasi, was das für ein Prozess war, zu sagen, okay, wir haben einen offenen Marktprozess mit irgendwie der ganzen Champions League an PE-Leuten.
Welche Bank hat euch da beraten? Oder
wir haben einen M&A-Berater Karlsquare. Wir hatten schon mal ein Jahr vorher mit denen einen Prozess gestartet, weil mein Vater das tatsächlich empfohlen hat. Weil mein Vater gesagt hat, hey, wenn ihr sowas macht.
Du sitzt in Berlin, ne?
Genau, oder? Genau. Dann stellen die quasi die wichtigen Fragen und die Company ist am Ende besser.
Yeah.
Und wir haben den Prozess dann auch tatsächlich abgebrochen, den ersten.
Mhm.
Und dann beim zweiten haben wir gemerkt, hey, unsere Firma wurde einfach zu groß. Also wir haben das, wenn du dich halt jedes Jahr doppelt, bis zu einem gewissen Grad geht das noch. aber plötzlich quasi, dass ich CEO in Anführungszeichen war von einer Firma mit irgendwie 400 Leuten.
Krass.
Habe ich zu wenig Erfahrung für und habe ich auch ehrlich gesagt zu wenig Lust für.
Ja, du bist dann irgendwann das Bottleneck. Ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem. Ja.
Für mich, also ich möchte halt eigentlich nur Produkte entwickeln und irgendwie ein cooles Team aufbauen. Und ich will nicht irgendwie die Schnittstelle sein zwischen, oh, wir brauchen ein neues Lager und wir brauchen irgendwie neue LKWs und was ist eigentlich
neue
die Abrechnung? Genau, und dann kommt die Finanzprüfung und so. Da will ich eigentlich wenig zu tun haben.
Ja.
Aber in diesem CVC-Prozess habe ich halt gemerkt, das waren dann ähnliche Arbeitszeiten und ähnlich wenig Schlaf über Wochen. Und da hat es dann halt Spaß gemacht, da war das Ganze fein.
Ja, ist ja dein Ding, also sozusagen. Und ich fand das super, super spannend, aber es ist auch wirklich dann was anderes.
Was hast du da gemacht in der Zeit?
Ich war 2 Jahre Analyst. Also wir haben ein paar Transaktionen im Infrastrukturbereich gemacht. Und also ich hatte Glück, in den 2 Jahren habe ich tatsächlich 3 Deals mitbetreut. Also mitbetreut im Sinne von, dass ich da mitarbeiten durfte. Also auch die kleinen Tätigkeiten, aber...
Was waren das so für Deals?
weiß nicht, ob das disclosed ist, also einmal im Media-Bereich, einmal im Flughafen, den haben wir tatsächlich nicht gekriegt, da waren wir auf der Buy-Side und haben dann den Flughafen letztendlich für unseren Kunden nicht gekriegt, das war ein kompetitiver Prozess und lass mich nochmal kurz überlegen, Oil and Gas war ich einmal in Italien auch auf einer Transaktion mit drauf.
Wir sollten vielleicht ganz kurz für die Leute erklären, was eigentlich eine M&A-Beratung macht. Ich sage das vielleicht mal kurz an unserem Beispiel. Also wir haben gemerkt, okay, wir werden zu groß, wir können das nicht mehr alleine machen, wir wollen jemanden haben, der bei uns als strategischer Investor dazukommt. Dann geht man zu einer M&A-Beratung, die helfen einem im Endeffekt quasi den Prozess zu strukturieren und so ein bisschen zu sagen, hey, wir machen die Braut hübsch. Und wir
gucken, wie viel du wert bist.
Genau, genau. Wir kennen auch irgendwie die potenziellen Ehemänner und dann hilft quasi M&A-Beratung einfach zwischen Käufer und Verkäufer oder Investor und quasi in die investierte Firma rein.
Und wenn du gute Berater hast, dann haben die natürlich auch die Kontakte. Ne? Also die einzelnen Seniors sind dann immer spezialisiert und wissen dann, okay, dieses Target könnte super gut dazu passen. Also das ist dann so ein bisschen die Kreativität der Bank, Leute zusammenzubringen, wo man nicht im ersten Moment denken würde, die passen zusammen.
Ja, ja, bei uns war das ja sogar richtig spannend, weil die ganze Champions League an PEs hat sich im Endeffekt dafür interessiert, also irgendwie Carlyle, KKR, CVC und Co. Aber dann das Investmentkomitee zu überzeugen, ne, zu sagen, hey, guck mal her, wir haben ja eine junge Firma, die machen irgendwie Social Media, die machen Zuckersparprodukte. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass in den Investmentkomitees meistens ältere Männer sitzen, die dann vielleicht sowas denken wie, ach, Zuckersparen, das ist doch nur, ne, ist doch nur so eine Modeerscheinung. Deswegen hat CVC das dann am Ende tatsächlich gemacht.
Ah ja, okay.
Du hast dann Finanzfluss schon gestartet gehabt und deine aktuelle oder deine These der letzten Jahre, so wie ich sie immer kenne, war ja im Endeffekt zu sagen, hey, im Endeffekt kauft euch einfach ein ETF-Portfolio, steckt da Geld rein und macht ansonsten nichts. War das schon damals so der Ansatz? Also hattest du das von Anfang an oder war es noch so ein bisschen?
Nee, ich habe früher auch in Einzelaktien investiert, ne? Also ich finde es halt einfach den einfachsten Ansatz und es kommt halt aus der Wissenschaft, ne? Weil jeder versucht, das ist ungefähr wie beim Autofahren, wenn du Leute fragst, bist du überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlicher Autofahrer, 70% sagen überdurchschnittlich.
Ich bin da wirklich einer.
Ja, genau, genau, genau. Und das ist am Aktienmarkt ist das genauso. Denkst du, du kannst höhere Rendite machen, als wenn du einfach nur ganz standardnormal den Markt kaufst. Also der Markt ist ja sowas wie in Deutschland, das ist zum Beispiel der DAX, ja, also repräsentativ ganz viele Aktien zusammen. Und nur darum geht es ja, ne? Laufe ich besser als der Markt. Und das ging in dem Jahr, wo du angefangen hast, also die Videos zu schauen, 2020, 2021 ziemlich gut, weil du musstest einfach nur auf Tech-Aktien setzen. Ja. Alles ist nach oben gegangen und was ganz besonders nach oben gegangen ist, war Tech. Völlig egal, welche Tech-Aktien, Hauptsache Tech. Noch besser war natürlich Krypto, das ging noch schneller hoch. Und
habe ich auch ein bisschen rumgezockt.
Ja, wie jeder eigentlich. Ja, also super viele Leute sind auf mich zugekommen. Ich glaube auch Dave, in der Zeit habe ich ihn kennengelernt und haben gesagt, hey, wie mache ich denn das jetzt so mit alle wollten auf einmal anfangen zu investieren. Und unsere Aufgabe war so ein bisschen zu sagen, Moment, also wir sind jetzt in einem Hype-Zyklus, wo jeder gierig ist, aber es wird auch wieder andere Zyklen kommen. Und genau das ist dann 2022 auch passiert, dass so eine Ernüchterungswelle eingetreten ist in unserer Community und die Leute gesagt haben, oh, ich will doch nicht so viel Tech haben. Ich mache jetzt mal ein bisschen breiter gestreut. Ein paar Value-Aktien. Ne? Solche Werte rücken dann jetzt in solchen Marktphasen wieder in den Fokus. Und da ist es halt ganz wichtig, das immer so ein bisschen zu gegenbalancen. Ne? So diese Greed- und Angstphasen. Ne?
Ja, und das Spannende ist ja, dass dann Leute wie du, die vielleicht in solchen Hochphasen, wo alles nach oben geht, eher etwas in den Hintergrund rücken und irgendwie Leute, die Einzelaktienanalysen und catchige Titel machen und so, ne, dann nach vorne kommen. Aber dafür hast du halt diese Beständigkeit, dass jetzt jeder auf die letzten Jahre gucken kann und kann sagen, hey, das, was der Thomas mir da gesagt hat von dem Finanzfluss, hat wohl Hand und Fuß gehabt.
Ja. Ich meine, wir sind auch in der Phase krass gewachsen. Wir haben auch Educational Content dazu gemacht. Also wir haben uns auch GameStop angeschaut und andere Dinge, die to the moon gegangen sind. Aber es war jetzt nicht, also ich kann sehr gut unterscheiden zwischen, wie ich mein Geld anlege und für was ich mich interessiere. Ich interessiere mich super viel für den Aktienmarkt und wo, also in welchen Sektoren es gerade kriselt und wo potenzielle Opportunitäten sein könnten. Aber mir fehlt erstens die Zeit und zweitens die Lust, dort mein Geld rein zu investieren. Mhm. Und deswegen mache ich das einfach nur so, meine ganze Energie konzentriere ich auf unser Business und stecke da meine Zeit rein und werde jetzt nicht hobbymäßig noch versuchen, einzelne Aktien zu finden, die vielleicht besser laufen können als der Rest, aber vielleicht auch nicht.
Wenn du in, ich sag mal, 2 Minuten zusammenfassen müsstest, was eine Person wissen muss, die quasi bisher sich nie mit dem Thema Aktien beschäftigt hat, vielleicht auch so gehört hat, so hey, das ist irgendwie risikoreich und was ist, wenn es mal nach unten geht, ne? So das Typische. Was müsste die wissen, damit sie einen Einstieg schafft? Und ich glaube, was besonders wichtig ist, was muss sie wissen, damit sie nicht auf, ich sage jetzt mal, falsche Advice reinfällt? Also welches Grundwissen würdest du einer Person irgendwie in so einem 2-Minuten-Pitch mitgeben?
Okay. Also als erstes fange ich mit der zweiten Frage an. Wie unterscheide ich seriös von unseriös? Ganz einfach, je größer die Renditen sind, die dir versprochen werden, desto höher ist das Risiko, was du trägst. Es gibt
kein... Was heißt groß für dich?
Naja, wenn dir jemand sagt, zweistellige Prozentsätze machen wir jedes Jahr, das geht nicht. Also zumindest nicht mit vertretbarem Risiko.
Ja, da müssen auch die Leute mal kurz drüber nachdenken, weil das ist ja ganz... Also wenn du jetzt sagst, zweistellige Prozentsätze, 11%, da würde jetzt ein Laie, wenn er das erste Mal hört, noch nicht mal denken, oh mein Gott, das ist ja unglaublich viel. Ne? Sondern der würde wahrscheinlich bei Unseriösen denken an, hey, du machst 300% an einem Tag. Ja. Aber dass sowas wie alleine schon zweistellig nicht einfach ist, das wissen viele Leute nicht.
Ja, also und vor allem auf lange Sicht. Also ich meine, in diesem Boomjahr, also nach dem Corona-Crash, hatten wir, keine Ahnung, im weltweiten Aktienmärkte plus 40% oder so. und dann ist es halt schwierig zu verstehen, dass wir von durchschnittlichen Renditen von um die 7% sprechen am Aktienmarkt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesem Pitch. Also Aktienmarkt ist riskant, definitiv. Also wenn ich eine einzelne Aktie riskiere, kommt das so einem Casino, so einer Casino-Wette gleich. Wenn ich das Ganze kurzfristig betrachte, wenn ich mir jetzt eine Aktie heraussuche, dort mein Geld rein investiere, kann keiner dir verlässlich vorhersagen, ob die morgen höher steht oder niedriger steht. Und das heißt, der Trick liegt eigentlich in zwei Sachen. Erstens mal langfristig anlegen, weil dann werden solche Schwankungen ausgeglichen. Und zweitens diese Diversifikation, die wir eben bei Fonds angesprochen haben, also dass du breit streust. Dann profitierst du nämlich von der Anlageklasse Aktien. Das muss man ganz stark voneinander unterscheiden. Eine einzelne Aktie ist anders zu sehen als die Anlageklasse Aktien. Und was du möchtest, ist eigentlich in die Anlageklasse Aktien investieren. Das kann man mit dem Immobilienmarkt vergleichen. Ja? In eine einzelne, wenn ich jetzt blind eine Immobilie kaufen würde, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie auf eine Schrottimmobilie falle, weil sie irgendwie auf dem Land ist, gerade am Verfallen ist und noch energetisch saniert werden muss. Aber wenn ich sage, ich möchte den gesamten Immobilienmarkt abbilden, dann kann ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass ich langfristig damit positiven Renditen erwirtschafte. Und das ist die ganze Idee, am Aktienmarkt zu investieren. Ich muss auch nicht all mein Geld dort rein investieren, aber ein bisschen, weil, wenn ich es nur auf dem Konto rumliegen lasse, frisst die Inflation mir das weg. Also die Inflation ist, ich verliere an Kaufkraft. Und deswegen muss ich irgendwie mein Geld investieren, um das zumindest auszugleichen.
Ich glaube, das ist auch das, was für viele Leute wichtig ist zu verstehen. Wenn ihr Geld auf dem Konto habt, was theoretisch irgendwie angelegt werden kann und ihr sagt, okay, ich brauche das irgendwie in den nächsten 10 Jahren zumindest mal nicht, dann macht es halt immer Sinn, den Aktienmarkt als Gesamtmarkt eher wie so eine Art Sparkonto zu sehen. Und selbst wenn ihr dann mal das Geld wieder braucht, solange es halt nicht irgendwie innerhalb der nächsten 10 Jahren wieder braucht, ist ja die Chance jetzt nicht gerade hoch, dass es dann weniger ist als vorher über diese Zeiträume. Was ich noch ganz spannend fand, das ist für mich so ein bisschen die Frage, ab welchem Alter macht es Sinn anzufangen und auch in welcher Höhe? Weil ich weiß nicht, kennst du Alex Hormozy zufällig?
Sag mir jetzt nichts.
Das ist so ein Typ, der hat im Endeffekt in den USA ein paar Firmen aufgebaut, baut sich jetzt gerade einen eigenen PE-Fonds, echt guter Mann. Und der hat im Endeffekt gesagt, okay, er würde in den ersten Jahren, also jetzt beispielsweise von dem Jahr 18 bis 23, würde er den Leuten eher weniger empfehlen, in den Aktienmarkt zu investieren und zu sagen, okay, kauft euch an Wissen und an Bildung alles, was ihr irgendwie könnt. Also versucht quasi so viel Bildung zu erlangen, dass ihr eure Möglichkeit, Geld zu verdienen, quasi stark erhöht. Und ich habe dann damals auch so drüber nachgedacht und dachte mir so, ich habe mein Geld auch, als ich 16, 17 war, auch für lauter Science-Zugänge, irgendwie Research-Reviews und so weiter ausgegeben. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich halt more bauen konnte, weil ich halt irgendwie Ahnung hatte von dem Bereich, was jetzt definitiv mehr gebracht hätte, als hätte ich die 400 Euro quasi in den Aktienmarkt investiert und lange gewartet. Wie würdest du das zusammenbringen? Also quasi Geld in sich selbst investieren versus quasi Geld sicher langfristig in kleinen Mengen investieren?
Also ich habe es ja selbst gemacht, dass ich in mich investiert habe mit Hebel sozusagen. Ich habe mich verschuldet, um mein Studium zu machen. Also ich habe da vom Elternhaus keine Unterstützung haben können. Ich habe privat studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und habe alle möglichen Stipendien und Börsen und so weiter abgegriffen, um mir das irgendwie zu finanzieren. Hat aber nicht gereicht. Und deswegen bin ich ungefähr mit 60.000 Euro Schulden ins Berufsleben gestartet. Und wenn mich jemand fragt, lohnt sich das, hätte ich gesagt, 100% hat sich gelohnt. Weil dadurch, dass ich halt privat studiert habe, hast du durchschnittlich höhere Einstiegsgehälter, mit denen du rechnen kannst. Also auch wenn du ganz normal an einer normalen Uni studierst, wäre das auch möglich gewesen, klar. Aber für mich war das ein Return on Invest und ich hatte Lust dort zu studieren. Und das war von daher die Investition. Ich habe null Geld sonst investiert. Ne? Das wäre ja ein bisschen blöd, wenn ich auf der einen Seite Schulden habe und auf der anderen Seite in Aktien investiere. Von daher, klar, ich meine, wenn du wirklich in dein Humankapital investieren, also Humankapital ist so dieser fliegende Begriff.
Das schlaue Wort.
Das schlaue Wort, genau. Dann würde ich das auf jeden Fall tun. Ne? Wenn du aber nichtsdestotrotz gerade sowieso im Studium bist und einen Nebenjob hast und ein bisschen Geld zur Verfügung noch hast, dann kannst du auch mal, selbst wenn es ganz wenig Geld ist, anfangen am Kapitalmarkt zu investieren, einfach nur um zu lernen. Weil dann sind deine 50 Euro oder keine Ahnung wie viel das ist ja quasi eine Lerninvestition. Ja. Und viele Leute sagen so, ja, vielleicht kann man da mit einem Musterdepot arbeiten, ist nicht dasselbe. Wenn du eigenes Geld am Kapitalmarkt hast, dann sammelst du halt damit Erfahrung. Und dann ist es auch wieder so ein Learning-Investment.
Ja, und was ich auch ganz angenehm finde, ist, wenn man dieses Mindset hat zu sagen, okay, man legt was Geld bei Seite und man packt das rein, dann holt man es nicht wieder raus, um sich irgendwie ein paar Schuhe zu kaufen oder so, sondern dann,
du schaffst richtige Gewohnheiten.
Dann spart man auch mehr.
Ja, genau. Also von daher, ja, also investieren in sich selbst auf jeden Fall mega, mega wertvoll. Und das geht dann aber über das ganze Leben hinweg. Klar, wenn du natürlich später mehr verdienst, dann wirst du nicht 20% von deinem Gehalt in Fortbildung oder so investieren. Irgendwann hast du ja auch so deine Nische, in der du dich entwickelt hast und du kriegst ja auch super viel Wissen kostenlos. Aber klar, da hast du nur die höchste Rendite. Das ist auch das, was Warren Buffett mal gesagt hat.
Was würdest du denn sagen, sind so die größten Fehler, die Leute finanziell machen, falls man das so betiteln kann?
Boah, kann ich ja so genau gar nicht sagen, weil das müsste man ja irgendwie statistisch basieren, ne? Aber ich glaube, es gibt da solche Dinge wie, ich glaube, am teuersten zu stehen kommen Menschenscheidungen, falsche Immobilien.
Also nicht heiraten.
Ja, weiß ich nicht. Also,
Problem gelöst.
Ja, oder Thema Ehevertrag auch überlegen. Weißt du, einfach nur, dass du halt faire Bedingungen hast, die du von vornherein kennst. Ich habe einen, ja.
Okay.
Ich habe es mit meiner Frau von vornherein besprochen und sie war da genauso Fan. Das war ihr super wichtig gewesen, dass wir halt von vornherein wissen, was sind die Spielregeln sozusagen. Ne? Also finde ich nur fair. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sehr wahrscheinlich schon. Also wie ist denn das mit dem PI-Fonds? Hat er dich nicht gefragt, ob du einen Ehevertrag hast oder einen haben müsstest?
Nee, wir sind noch nicht, ach, seid nicht verheiratet, okay. Deswegen das war alles relativ chillig.
Also auch üblich, dass wenn du einen fremden Investor hast, der reinkommt, der dir dann auch sagt, ey bitte Gründer, macht einen Ehevertrag, weil wir keinen Bock haben, wenn deine Ehe in die Kurze geht, dass es dann mit deinen Anteilen Probleme gibt und so. Also das finde ich völlig normal. Dann vielleicht das Thema Immobilien. Also wenn man mal überlegt, wie viele Menschen es gibt, die heute in der Rente sind und immer noch ihre Immobilien zurückbezahlen, weil sie sich da halt einfach verschätzt haben und auch unterschätzt haben.
Ist ja so ein typisch deutsches Ding zu sagen, ich will irgendwie das Haus besitzen, in dem ich wohne. Ne? Das ist ja so irgendwie so, das kriegt man so ein bisschen in die Wiege gelegt.
Ja. Wobei man dazu sagen muss, also die Hauseigentümerquote ist in Deutschland noch geringer als in anderen Ländern. Right. Ja, da gibt es einen interessanten Zusammenhang. Also je größer das soziale Sicherungssystem ist, was bei uns in Deutschland ja schon sehr ausgeprägt ist, desto geringer ist die Immobilieneigentümerquote. Also zum Beispiel in Spanien und Italien, ich glaube in Frankreich auch, ist die Eigentümerquote noch mal deutlich höher als bei uns in Deutschland. Und Schweiz und Österreich sind eher so auf dem Level wie in Deutschland.
Man muss auch sagen, ne, jetzt beispielsweise in München, wo ich öfters irgendwie bei Toni bin, ist es auch nahezu unmöglich, was zu besitzen.
Ja, mittlerweile,
ist ja total absurd.
Logisch, ja. Das ist schon. Ich meine, der Immobilienmarkt ist jetzt eingefroren. Also die ganzen letzten Jahre sind die Immobilienpreise gestiegen in den Großstädten, aber auch außerhalb der Großstädte. Und jetzt kam auf einmal der große Knall der Zinserhöhungen. Das heißt, du hast mal locker mindestens die Hälfte der potenziellen Käufer aus dem Markt gehauen, die sich das jetzt nicht mehr leisten können. Weil wenn du vorher 1% Zinsen bezahlen musstest an die Bank und jetzt 4%, dann fallen ziemlich viele Haushalte raus. Und das hat den Immobilienmarkt auch zum Stillstand gebracht, weil die Verkäufer auf der anderen Seite nicht mehr bereit sind, Preise von 2018 oder 2017 in Kauf zu nehmen.
Ich hatte von, ich glaube, Andreas Beck irgendwann mal so einen Vortrag gesehen, der irgendwo gehalten hat. Ich glaube, das war lustigerweise auf einer Immobilienkonferenz, wo er dann einen relativ pessimistischen Eindruck auf den deutschen Immobilienmarkt über die nächsten Jahre gegeben hat, einfach aufgrund der Generation, dass, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie die ganzen bezeichnete Generationen waren, aber im Endeffekt, dass ja die geburtenstarken Jahrgänge, dass jetzt die Kinder quasi schon ausgezogen sind, aber dass wir dann wiederum jetzt noch keine Kinder haben oder weniger Kinder und später und dass dadurch das Ganze bald so ein bisschen in sich zusammenfallen wird. Was ist denn dein Blick? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, es gibt ja in dieser Finanzbranche auch relativ viele Leute, die sagen, hey, werd mit Immobilien finanziell frei. Ne? Kauf die Immobilien und damit, ne? Was ist so dein Blick auf die Immobilienbranche?
Es gibt ja in jeder Asset-Klasse, gibt es Leute, die dir versprechen, wie du ultraschnell reich werden kannst mit Startup-Investments, Crowdfunding, Aktien und so weiter. Also das gibt es immer. Ja, mein Blick auf die Immobilienbranche, ich habe da wie gesagt keine Prognose dafür. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was wir so haben, prognosefreies Investieren. Ich denke schon, also dass Immobilienpreise auch langfristig wachsen werden, müssen sie ja irgendwo oder steigen werden. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, was Andreas Beck, und das hat er auch mal in einem Interview bei uns gesagt, dass wir da jetzt in eine längere Plateauphase reinkommen, weil Immobilien werden halt teurer. Ne? Also das Thema energetische Sanierung, was jetzt auf uns zukommt, Umstellung von den Energieträgern und so und der höhere Zinssatz derzeit sorgt halt dafür, dass weniger Leute sich das leisten können. Ne? Von daher, ich weiß nicht, wo der Immobilienmarkt hingeht, aber was ich immer mit bedenken würde, ist, das, was du gerade angesprochen hast, so dieser Gedanke, ich kaufe mir jetzt ein Eigenheim und das ist für mich die Rentenabsicherung, das würde ich mal zumindest challengen. Ja? Ich meine, ich habe auch vor kurzem ein Eigenheim gekauft, aber das ist dann halt eine Lifestyle-Entscheidung. Ne? Und ich habe nicht und man muss das sehr stark voneinander trennen, weil es gibt viele Faktoren. Erstens mal, was du gerade meinst mit Kinder ausziehen, was nicht mit berücksichtigt werden. Du hast nicht immer dieselben Wohnansprüche dein ganzes Leben lang.
Bei meinen Eltern war es genauso. Die haben ein riesiges Haus gebaut und sich ihren Traum erfüllt. Und dann waren wir aber gerade, also ich war 16, meine Schwester 3 Jahre jünger. Ja klar, und jetzt halt 10 Jahre später haben sie halt ein Haus für sich alleine und fragen sich manchmal, hey, wofür habe ich eigentlich so ein großes Haus?
Genau. Also das ist eine Sache. Zweitens, die Instandhaltungskosten werden häufig unterschätzt. Wenn du dir heute eine Immobilie kaufst, um dann in 30 Jahren mietfrei zu wohnen, in 30 Jahren ist die Immobilie nicht mehr so viel wert wie heute. Oder um den Wert aufrechtzuerhalten, musst du natürlich da rein investieren. Das wird häufig unterschätzt. Also es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sorgen können, dass eine Immobilie ein schlechtes Investment ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle Eigenheime Blödsinn sind, aber ich zeige das immer ganz gerne, weil so der Bias ist so in die eine Richtung, ne? Immobilie immer gut. Und deswegen versuchen wir, diesen Bias zu korrigieren, indem wir sagen, Immobilie in vielen Fällen ist auch nicht gut.
Ne? Ja, vor allem Deutschland hat ja auch ein extrem gutes Mieterrecht. Also ich habe das bei Benny auf Zypern mitbekommen, da ist sein Vermieter einfach hingegangen, hat ihm gesagt, hey, du musst nächsten Monat raus sein. Und dann musste er halt nächsten Monat raus sein. Das ist ja in Deutschland, ist das ja kaum möglich. Da hat man ja als Mieter schon echt viele Vorteile.
Ja, stimmt schon, ja. Und in Frankreich ist das noch krasser. Und ich weiß halt nicht, ist immer so eine philosophische Frage, wie viel das bringt. In Berlin hattest du ja diesen Mietendeckel hier, kann man auch drüber diskutieren, wie viel das gebracht hat. Also,
was ist deine Ansicht auf den Mietendeckel? Also sowohl quasi, was hast du darüber davor gedacht, bevor er kam? Ja. Der wurde ja dann
die Mietpreisbremse war das.
Mietpreisbremse, genau. Oder gib vielleicht kurz ein Intro zu dem Thema, was da in Berlin passiert ist.
Also,
und dann
Mietpreisbremse gibt es ja schon. Also du kannst ja nicht die Miete beliebig schnell erhöhen, sondern du musst dich ja da an Verbraucherpreisindex orientieren. Und dann dieser Mietendeckel, das ist ja das, was quasi gekippt wurde vom Verfassungsgericht. Ich habe da ehrlich gesagt keine starke Meinung zu. Also was die Immobilienindustrie immer gesagt hat, war ja, naja gut, dann wird der Immobilienbestand in Berlin verfallen, weil niemand mehr investieren würde. Das ist ein logisches Argument, was ich nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite wird es auch mit einem Deckel, ist es immer noch eine rentable Investition. Das heißt, ich habe da ehrlich gesagt keine konkrete Meinung zu, was das bewirken würde. Aber das Verfassungsgericht hat es ja eh gekippt und von daher,
Ich habe dich letztens auch auf dem Podcast von Christian Lindner gesehen. Und ich muss sagen, ich finde es super schwer einzuschätzen, was er finanztechnisch macht, ne? Weil ich davon keine Ahnung habe. Ich meine, du kriegst das Sentiment in der Bevölkerung mit. Das ist gerade nicht sonderlich gut, aber ehrlicherweise liegt es halt auch einfach an der Zeit. Also der kann jetzt auch nicht viel dafür, dass wir Inflation haben.
Ja,
das stimmt, ja. Was ist so deine Ansicht von, was müsste man eigentlich als Finanzminister machen und wie schätzt du das ein, was aktuell gemacht wird?
Ja, es ist schwierig. Ich meine, Lindner und also insgesamt die FDP und ja auch die CDU sind ja für keine weiteren Schulden. Das ist irgendwo natürlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine deutlich höhere Belastung in der Bevölkerung und musst da Entlastungspakete. Und irgendwo muss er halt so die Balance zwischen den beiden finden. Ich weiß nicht, ob du aus dem Finanzministerium Maßnahmen treffen kannst, die die Inflation deckeln. Also du kannst natürlich Preisdeckel einführen. Dann ist dann immer die Frage, wie realistisch ist das? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel diesen EU-weiten Ölpreisbremse, ne? Die sagt, okay, wir dürfen kein Öl einkaufen aus Russland und anderen Ländern, was teurer ist als so und so. Aber das versucht natürlich.
Wann ist das so?
Das ist vor ein paar Monaten wurde das verabschiedet. Okay. Aber die Problematik hierbei ist natürlich, du musst dich an den Marktpreisen orientieren. Dann kriegst du halt nichts. Und das ist halt so ein bisschen die Problematik. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da die beste Lösung ist, um eine Inflation zu bekämpfen oder zu entlasten. Ich meine, das, was die FDP immer will, sind ja Steuern reduzieren. Man muss halt gucken, haben sie an verschiedenen Stellen ja auch schon gemacht. Aber die Frage ist, trifft das dann auch wirklich diejenigen, die von der Inflation am stärksten betroffen sind? Und das sind ja diejenigen, bei denen die Güter, die am meisten gestiegen sind, und das ist ja Energie und Lebensmittel, den größten Prozentsatz am Warenkorb ausmachen. Also für alle ist Energie teurer geworden, aber die Frage ist, wie viel Prozent von deinem Gehalt gibst du für Energie und beispielsweise Lebensmittel aus? Und das sind sehr wahrscheinlich die Bevölkerungsgruppen, die nicht den höchsten Steuersatz haben. Das heißt, die wirst du sehr wahrscheinlich nicht großartig entlasten, indem du die Steuern senkst.
Hast du das Gefühl, das deutsche Steuersystem ist ein super schwieriger Begriff mit fair, aber ist ein faires?
Boah. Also das ist auch ein bisschen das, was ich im Podcast von Lindner gesagt habe, ist so, unser Ansatz ist jetzt nicht irgendwie politisch aktiv werden zu wollen und zu sagen, man müsste oder warum macht die Politik nicht das und das, sondern wir wollen eigentlich Ratschläge an die Hand geben, um zu zeigen, wie du mit den aktuellen Spielregeln umgehst. Das ist wie wenn du gerade ein Brettspiel spielst, da musst du dich auch an die Spielregeln halten, egal wie kacke du die findest. Und deswegen ist es schwierig einzuschätzen. Es gibt sicherlich ganz viele Beispiele, wo ein Steuersystem unfair ist, ja. Aber auf der anderen Seite ist das Steuersystem auch so komplex und über so viele Jahrzehnte gewachsen, dass wenn du irgendwo eine kleine Stellschraube änderst, um es fairer zu gestalten, sich durch die ganzen Zusammenhänge, die entstehen, auf einer anderen Seite auch wieder was ändert und es dann wegfällt, ja.
Ich habe da auch so eine etwas kontroverse Ansicht im Sinne von, in einer perfekten Welt oder in einer Welt, wo man alles machen könnte, sagen wir es mal lieber so, fände ich zum Beispiel ein extrem sexy Konzept zu sagen, okay, wir machen eine viel höhere Erbschaftssteuer, aber quasi die Einkommenssteuer für den Großteil viel, viel, viel geringer, dass halt Leute, die tatsächlich arbeiten und Arbeit verrichten, nicht irgendwie 30 bis x Prozent von ihrem Gehalt abgeben. Ja. Aber wenn du halt irgendwie große Vermögen vererbst, was ja in vielen Fällen ehrlicherweise sowieso dann die Kinder ziemlich kaputt macht, dass man halt da etwas härter rangeht. Aber das ist halt leider, also A, ist es kontrovers und B, ist das ja auch super, super schwierig umzusetzen, sowas jemals.
Und es sind nicht die größten Einnahmen, die du dadurch generieren würdest, ne? Und also, ich mag, du kannst da die Argumentation stundenlang bringen, ne? Und da gibt es ja auch immer die Argumentation, was wird denn vererbt? In der Regel wird ja kein Geld vererbt oder Anteile vererbt, sondern Familienbetriebe. So, und wie machst du das jetzt? Also angenommen, du vererbst deine Firma an deine Kinder und jetzt müssen die Kinder haben auf einmal eine Multimillionen Steuerlast und die können sie halt nur erzeugen, indem sie zum Beispiel Schulden auf die Firma aufnehmen oder gezwungen sind, die Firma zu verkaufen. Also das ist die Gegenargumentation. Ich will nicht sagen, dass Erbschaftssteuer nicht erhöht werden sollte, aber und dann gibt es noch
eine. Das ist halt schwierig in der Realität leider.
Ja, ja, es ist und das, ein weiteres Problem ist, du kannst deine Steuern ja international, stehen Länder ja im Steuerwettbewerb, ne? Und diejenigen, die das Geld haben, haben halt auch immer die Flexibilität oder in der Regel häufig die Flexibilität, sich geografisch umzuorientieren und zu sagen, ich ziehe jetzt einfach woanders hin. Bestes Beispiel, in Frankreich hat man mal so eine Reichensteuer eingeführt und hat einfach für enorm viel Abzug oder von Talent gesorgt. Ne? Von daher sind immer Abwägungsfragen, auch die Frage, was möchte ich mehr besteuern, also Arbeit oder Kapital. Ja, die Kapitalertragssteuer sind 25% flat, 25% Steuersatz, den erreichst du relativ schnell, wenn du ein Einkommen, also wenn du ein Einkommen generierst, also im Einkommenssteuersatz. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, Kapitalertragssteuern zahlst du auch aus schon bereits versteuertem Vermögen. Ne? Also die Diskussion kann Ewigkeiten im Kreis gehen und schlussendlich muss man, glaube ich, mit den Spielregeln leben, die man hat. Man kann natürlich versuchen, da politischen Einfluss zu nehmen, aber der ist natürlich immer begrenzt, ja, gerade wenn du kein Politiker bist. Und wenn es dir gar nicht passt, hast du halt die Möglichkeit, dir eine andere Jurisdiktion zu suchen, sprich auszuziehen. Aber die hat natürlich auch nicht jeder. Ne?
Also, ist denn Politik etwas, was du dir vorstellen kannst, da jemals noch reinzugehen?
Auf keinen Fall. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich viel zu ungeduldig bin. Wenn ich mir irgendwie eine Idee habe und sage, oh, das würde ich gerne umsetzen und so, kannst du mal im Team rumfragen, dann ist es meistens so, Ungeduld.
Muss morgen, genau. Ich glaube, das wäre auch das, was für mich so frustrierend wäre. Irgendwelche hunderte Strukturen, die selbst noch nicht mal wissen, wie was abgeht. Und dann kannst du
Und dann kannst du auch schnell mal aufs Abstellgleis und kannst halt wirklich monatelang an Dingen arbeiten, wo von vornherein schon an anderer Stelle entschieden wurde, nee, den lassen wir jetzt mal in Arbeitsgruppen komplett gegen die Wand laufen und monatelang an was arbeiten. Und dann bist du quasi aus dem Gefecht und dann kommst du wieder, also vielleicht irgendwann mal, wenn ich eine ruhigere Natur bin oder so mit 50 oder sowas in der Richtung, aber derzeit gar nicht.
Kannst du dir, ein ganz anderes Thema, was du dir vielleicht vorstellen kannst, ich habe da mit Aaron jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, ich glaube, ihr habt da auch schon mal drüber geredet. Es gibt ja so ein bekanntes Fernsehformat Höhle der Löwen und die machen ja also Startup-Investments und ich glaube, ohne dass es jetzt irgendwie böse klingen könnte, fehlt da so ein bisschen teilweise der Anschluss an die junge Social-Media-Generation. Ja. Und ich glaube, das ist so ein offener Punkt. Und ich hatte da mit Aaron mal drüber geredet, ob wir nicht sowas mal machen sollten, auch High-Quality-Fernsehproduktion, solche Sachen. Daher die Frage, machst du Startup-Investments? Und B, kannst du dir vorstellen, in so einem Format auch irgendwie mitzuwirken? Weil das finde ich zum Beispiel super spannend, einfach diese in der Unternehmensberatung unterschiedlichen Perspektiven, Firmen und so weiter zu sehen.
Was mir in dem, was bisher besteht, so ein bisschen fehlt, also in solchen Startup-Shows, ist, dass es nicht wirklich die Realität widerspiegelt. Also es sind meistens, läuft es so ab, irgendjemand hat ein Produkt und der trifft dann halt einen Investor, der einen ultimativen Vertriebschannel hat. Und deswegen wird ein Produkt genommen. Genau, es wird einmal durchgepeitscht, damit wird unglaublich viel Revenue generiert.
Und dann ist aber, es tot.
Genau, das weiß ich nicht, vielleicht besteht es dann auch oder wird dann Nestle verkauft oder wie auch immer.
Gibt es ja so ein paar Beispiele.
Gibt es ein, zwei Beispiele, genau. Aber das ist ja nicht so das, wie das Startup-Geschäft hier in Berlin oder deutschlandweit oder generell im Internationalen läuft. Da werden auch keine Anteile von 40% an einzelne Personen verkauft oder so. Von daher fände ich mal interessant, einfach eine Show zu sehen, wo wirkliche Experten sitzen und die echten Experten, also gute Angel-Investoren, die sind nicht so in der Öffentlichkeit. Ja. Ne? Und das ist halt, also ich kenne da so ein paar Leute und mich interessiert unglaublich deren Meinung, aber die würden halt nicht das Ganze auf einer TV-Show machen, weil du auch so ein bisschen so eine adverse Selektion hast. Die Startups, die wirklich eine super gute Idee haben und wirklich top-notch sind, die gehen halt zu den top-notch Venture-Capital-Fonds oder Angels. Die gehen dann nicht erstmal über eine TV-Show. Und da ist halt so ein bisschen die Problematik. Deswegen finde ich das Setup super, super wichtig in dem Bereich. Nochmal zu deiner Frage, ob ich Startup-Investment. Ich habe 4 kleine Startup-Investments gemacht. Das ist aber nicht, das ist eher so aus Hobby heraus und weil ich die Leute, die ich da kennengelernt habe, super cool finde. Ist aber jetzt nicht was, wo ich sagen würde, damit möchte ich große Renditen machen oder möchte ich viel Zeit rein investieren. Aber wenn es so eine Show geben würde, warum nicht? Also ich habe jetzt schon an verschiedenen Stellen da von Gesprächen gehört. Ich glaube, da braut sich was zusammen, ja.
Ja, ich finde, also ich würde auch versuchen, halt genau diese Welt so ein bisschen zu bridgen und zu sagen, hey, vielleicht lass uns ein, zwei von denen schon, also ich kann ja demonstrieren, okay, wir haben verstanden, wie man irgendwie coole Produkte auf Social Media baut. Das reicht jetzt noch lange nicht, um daraus eine Firma zu machen, deswegen habe ich immer sehr, sehr gute Leute um mich rum. Aber zum Beispiel auch die Jungs von CVC finden sowas an sich sehr interessant auf privater Ebene, ne? Und wenn man irgendwie CVC dabei hat, kann man ja plötzlich auch wieder an ganz andere Leute
das
kommen.
Das ist super wichtig, dass du einen Fonds dabei hast, ja.
Genau, und vielleicht macht man halt auch einfach so ein Konstrukt, wo es ein paar Leute im Hintergrund gibt, die halt sowas, selbst sowas kann man in der Show einbauen. Du hast dann so eine Wand wie RTL-Interview. Oder dann nur so eine Silhouette
dahinter. Und die schiebt dann einfach nur so einen Scheck unter dem Tresen durch.
Ja, oder halt gibt ihm mit einem Stimmverzerrer Infos oder sowas. Könnte ja auch spannend sein, aber sowas fände ich irgendwie ganz interessant, einfach nur um zu gucken, okay. Weil ich finde, in Deutschland gibt es relativ wenig Unterstützung gefühlt für neue Firmen. Also es werden einem auch auf regulatorischer Seite werden einem eher viele Steine in den Weg gelegt, als zu sagen, hey, hier, voll die coole Idee, gebt doch mal Gas und guckt, was draus wird.
Ich kann das beste Beispiel nennen. Wir hatten, als wir mit Finanzhaus gestartet sind, hatten wir eine Limited in England, weil wir damals in London gegründet haben. Und die haben wir dann irgendwann dicht gemacht und haben hier eine GmbH in Deutschland gegründet. Und dann haben wir bei unseren Partnern, also die uns quasi bezahlen über das Affiliate-Geschäft, was wir machen, haben sich langsam so die Provisionen angestaut. Die konnten aber nicht überwiesen werden, weil wir immer noch keine Steuernummer hatten. Und ich habe so Druck gemacht beim Finanzamt hier in Berlin, dass wir endlich mal die Steuernummer bekommen. Und es hat einfach 4 Monate gedauert. Das heißt, 4 Monate lang haben wir keinen einzigen Cent verdient. Also verdient schon, aber nicht aufs Konto gekriegt, weil wir durch diese blöde Steuernummer geblockt waren. Und das ist halt schon echt heavy. Auf der anderen Seite, so das ist der administrative Teil, das ist echt eine absolute Katastrophe. Ich finde aber, es gibt super viele gute Investoren mittlerweile. Also dass du ein Startup bist oder eine gute Idee hast und ein gutes Team bist und nicht an Geld rankommst. Ich glaube, die Situation ist immer seltener geworden.
Ich glaube, auf der Investorenseite ist es wahrscheinlich auch tatsächlich besser. Aber ich finde so auf dieser, also ein typisches Beispiel sind für mich, die kenne ich aus meiner Perspektive, Verbraucherzentralen. Ne? Bei einer Verbraucherzentrale geht man ja tendenziell davon aus, dass die was Gutes machen und die Verbraucher schützen. Ne? Irgendwie so, macht ja Sinn.
Ja.
Und ich nenne dir mal ein interessantes Beispiel. Wenn jemand, du gehst zum Arzt, lässt von deiner Frau Blut abnehmen und kriegst einen Vitamin-D-Mangel diagnostiziert. Dann fragst du mich auf Social Media, ey, was würdest du empfehlen zu nehmen? Sage ich, hey, was würde ich empfehlen?
Ja, Vitamin D, oder?
Genau, darf ich aber nicht.
Echt, warum?
Weil ein Vitamin-D-Mangel ist eine Krankheit, ist eine ICD-10-Krankheit und du darfst keine Nahrungsergänzungsmittel bei Krankheiten empfehlen.
Yeah.
Obwohl offensichtlich Vitamin D bei einem Vitamin-D-Mangel hilft. Also das versteht ja jeder. Und das ist dann zum Beispiel so ein Punkt, den dann Verbraucherzentralen aufgreifen und sagen, ja, aber Supplements dürfen ja nicht bei Krankheiten helfen. Mhm. Obwohl halt es, also natürlich sollte man jetzt nicht denken, Vitamin C halt Krebs. Ne? Also es hat schon einen Sinn, diese Regel, dass man sowas verbietet. Aber gleichzeitig hat diese Regel halt auch oft keinen Sinn. Und dann schlägt man sich mit Verbraucherzentralen rum, wo man dann das Gefühl hat, hey, es wird in Deutschland automatisch ausgegangen davon, dass eine Firma automatisch böse ist in vielen Fällen. So irgendwie so die bösen Unternehmen. Und das macht ja zum Teil auch Sinn, aber zum Teil halt auch eben nicht. Und das war schon ein bisschen frustrierend dann manchmal über die letzten Jahre.
Ja, Regulatorik ist ein schwieriges Thema. Ich kenne mich im Nahrungsmittelbereich null aus, aber im Finance-Bereich sieht man halt häufig, also ich meine, ich kenne mittlerweile die BaFin ganz gut und werde auch da immer mal wieder eingeladen, weil die haben natürlich auch dieses hochkommende Finfluencer-Thema im Blick, das, was es früher noch gar nicht gab. Und aber was halt sehr, sehr widersprüchlich ist, ist, dass jedes normale Finanzprodukt natürlich reguliert wird, aber der gesamte Kryptomarkt keiner Regulatorik unterliegt, weil er halt nicht zugelassen ist in Deutschland. Das heißt, alle möglichen Leute haben sich viele Menschen haben in diesem Boomjahr 2020, 2021 extrem viel Geld in Krypto investiert und später dann auch sehr, sehr viel verloren und wurden gescammt. Also Scam ist im Kryptobereich ja gang und gäbe. Und da kann der Regulator dann nichts machen. Also das ist, ja, Regulatorik ist immer Fluch und Segen zugleich, ja.
Wie läuft das dann mit der BaFin? Also die haben einfach ein Interesse quasi, was du so sagst auf deinem Kanal oder inwiefern?
Genau, also ich war auf verschiedene Panels oder auch mal in Gesprächen eingeladen, um mich da halt mal auszutauschen, was da überhaupt so passiert. Also sie sind ja sehr, sehr weit so von dem weg, wo die Leute halt unterwegs sind und sich informieren und die wollen halt mal ein bisschen gucken. Ich meine, du darfst ja keine Anlageberatung machen. Das geht im Social Media auch nicht, weil Anlageberatung ist immer auf die Person bezogen. Es ist wie wenn du mir jetzt sagen würdest, das und das ist meine Situation und dann berate ich dich. Da brauchst du natürlich spezielle Lizenzen für, aber du darfst auch keine Anlageempfehlungen machen und zum Beispiel sagen, investiert all euer Geld hier rein. Also darfst du schon, aber dann musst du halt gewisse regulatorischen Bestimmungen unterliegen. Und darüber kannst du halt solche Dinge wie Krypto regulieren und da schauen die halt jetzt mal, wie das im Influencer-Bereich ist. Aber bisher gab es da jetzt noch keine großen Penalties oder sowas in diese Richtung. Es gab mal einen Fußballer, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, in Spanien, der halt irgend so ein Krypto-Ding hochgepusht hat. Und die spanische Regulierungsbehörde konnte nichts machen, also rein regulatorisch. Und die sind dann smarterweise darauf übergegangen, mit zu kommunizieren auf Social Media. Und dann haben dann halt drunter gepostet, also unter diesen Post, und haben gesagt, ey, Leute, investiert nicht da rein, was er hier hochpusht. Das ist hochgradig gefährlich. Und das finde ich eine gute Strategie. Aber bis die BaFin Social-Media-Kanäle hat und die effizient kommunizieren können, das dauert noch ein bisschen.
Ich musste letztens an dich denken, als ich beschäftige mich seit so einem Jahr sehr, sehr viel mit dem Longevity-Bereich. Also quasi, wie man es hinkriegt, mega möglichst spannend, ja, lange gesund. Und kennst du so ein bisschen den Bereich?
Also ich ganz, ganz oberflächlich eingelesen, ja.
Weil das Spannende finde ich immer so, wenn du dich fragst, okay, was heißt eigentlich altern? Ne? Mhm. Wenn wir es irgendwie logisch versuchen herunterzubrechen, allein dadurch, dass Zeit vergeht, passiert ja nichts. Also die Zeit ist ja nicht eigentlich das, was Altern macht.
Ist ja nicht schädlich.
Ja. Genau, sondern wenn wir das irgendwie als Gleichung machen würden, hätten wir ja Zeit mal Risikofaktoren. Mhm. Also irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen, da wissen wir, es gibt vier hauptsächliche Risikofaktoren. Mhm. Blutdruck, Cholesterin, Diabetes, Rauchen. Mhm. Und je nachdem, wie stark die quasi erhöht sind oder halt nicht erhöht, multipliziert mit der Zeit, entwickelt sich halt Arteriosklerose und dann kommt Herzinfarkt, Schlaganfall. Mhm. Und da habe ich versucht zu konzipieren quasi, wie man Leuten das erklärt, dass Alter nicht etwas ist, was so automatisch mit der Zeit mal passiert. Und wenn du 50 bist, bist du halt so wie 50 und wenn du 60 bist, so wie 60. Mhm. Sondern dass es wie beim Investieren quasi ist, zu sagen, okay, du hast eine kleine Verschlechterung über eine lange Zeit, die aber exponentiell hinten raus ansteigt und quasi negativ investieren hast. Dadurch, dass deine Frau ja auch Ärztin ist, beschäftigst du dich mit dem Thema? Also so im Sinne von, okay, wie kann ich gesundheitlich möglichst viel rausholen?
Ja, ehrlich gesagt zu wenig, ja. Aber sie ist ja im Bereich künstliche Befruchtung und das interessiert mich halt schon sehr, weil das in Deutschland.
Was macht sie da?
Also Gynäkologin in dem Bereich und macht das. Also sie ist dort im Krankenhaus in Paris und macht halt künstliche Befruchtung.
Wir sind auch gerade in der ICSI-Behandlung. Also wir sind gerade beim Thema Kinderwunsch.
In Deutschland?
Genau, in München. Und weil bei mir wurde mit 20 wurde bei mir diagnostiziert, dass ich unfruchtbar bin.
Ja.
Und dann wollte ich halt das Ganze nicht ganz glauben, habe eine Off-Label-Medikamentennutzung im Endeffekt über Researcher herausgefunden, die ich schon damals kannte.
Ja.
Bisschen gekämpft, dass mir Ärzte das verschreiben und 8 Wochen später war es dann okay, konnte ich einfrieren. Okay. Aber deswegen müssen wir jetzt auf den Weg quasi von einer künstlichen ICSI gehen, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend.
Ja.
Und sie ist dann immer in Paris weiterhin und du bist hier?
Genau, noch bis zum Oktober, Also die ist jetzt Fachärztin und macht jetzt diese Spezialisierung da drin und dann hat sie alle Zertifikate, die sie braucht, um nach Deutschland zu kommen, muss nur noch Deutsch lernen, das ist nur die kleine Herausforderung. Die letzte. Und dann wohnen wir zusammen hier in Berlin.
Genau. Was müsste passieren? Das finde ich so spannend. Das versuche ich auch gerade in mehreren Gesprächen so zu iterieren. Was müsste passieren, damit du dich präventiv mehr um das Thema Gesundheit kümmerst? Weil das Spannende finde ich halt, ich meine, du hast Glück im Leben, ich habe Glück im Leben, wir sind in einer ganz angenehmen Position, dass wir irgendwie den ganzen Tag machen können, was uns Spaß macht und für uns wäre es wahrscheinlich ziemlich cool, das länger zu machen oder möglichst lange zu machen. Was müsste passieren, damit du dich dafür interessierst?
Ja, vermutlich eine schwerwiegende Krankheit, ne? Wie bei den meisten Leuten. Ja, ist halt wirklich so. Gut, ich meine, ich beschäftige mich dahingehend damit, dass ich gucke, dass ich regelmäßig Sport treibe. Und, aber ja, also das Thema Ernährung ist halt zeitintensiv. Und dann, ich würde nicht sagen, dass ich mich schlecht ernähre, aber ich kenne mich auch nicht aus. Also ich denke, also ja, aber das ist sowas, was man Ewigkeiten vor sich herschiebt und sagt, ja, ich mache das dann mal, wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist. Ja.
Ich bin mal gespannt. Ich schicke dir das mal, wenn wir das fertig haben. Wir haben jetzt gerade mit unseren Researchern einen Rechner fertiggestellt, müssen wir noch grafisch aufbereiten, wo du dein Lifetime Risk, kardiovaskuläres Risk ausrechnen kannst, quasi anhand von Blutwerten und Risikofaktoren. Weil wenn du aktuell in die Medizin gehst und du gehst zum Arzt, selbst bei einem guten Arzt wird er dir das 10-Jahres-Herz-Kreislauf-Risiko berechnen. Wie alt bist du jetzt?
33.
So, da kannst du noch nicht mal ein Risiko ausrechnen. Diese Rechner funktionieren erst ab 40.
Ah ja, okay.
Weil in der Gleichung halt immer die Zeit der größte Faktor ist. Und selbst jemand, der mit 55 einen Herzinfarkt kriegt, weil er irgendwie genetisch erhöhte Cholesterin- bzw. ApoB-Werte hat, der wird halt mit, also 33 kann er sich nicht mal ausrechnen und auch mit 40 wird er kein hohes 10-Jahres-Risiko haben. Und das so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, okay, lass uns mal schon mit 30, 40 sehen, was ist eigentlich Lifetime-Risk. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich zeig dir das dann mal.
Ja, gerne.
Zeig ich dir, welche Werte du abnehmen sollst, dann plotten wir das da rein. Und dann kann man halt statistisch ziemlich gut sagen, was das Lifetime-Risk ist. Und dann wird das, also bei mir war das zum Beispiel, ich hatte erhöhten Blutdruck und ich war da bei so knapp 67% Lifetime-Risk von einem atherosklerotischen Event. Und jetzt habe ich das alles optimiert und jetzt bin ich halt bei 4%.
Okay, krass.
Das ist halt schon, vor allen Dingen, wenn man halt in jungen Jahren, also ich habe halt genetisch hohen Blutdruck, das dann runterzukriegen, ist dann schon spannend.
Das macht dann auch Sinn, das früh zu machen, ne?
Das schicke ich dir dann mal.
Ja, super spannend, ja. Also ich meine, so diese ganze, den ganzen medizinischen Bereich mal mehr zu technologisieren. Normalerweise habe ich so eine Garmin-Uhr, weißt du, die zeichnet eigentlich den ganzen Tag meinen Puls auf, weißt du, und mit den Daten passiert halt nichts.
Ja.
Damit könnte man sehr wahrscheinlich super, super viel machen. Ja.
Kennst du Leute aus deinem Umkreis? Ich weiß ja, du hast auch mit vielen Investoren Kontakt. Ich habe zum Beispiel letztens auch gesehen, dass bei OMR war der Webgründer, der auch im Longevity-Bereich was macht. Kriegst du das mit, dass da jetzt so mehr passiert?
Ja, ich glaube schon, dass da ziemlich viel passiert. Ja, also ich habe mich da mal eingelesen. Ich mache so zum Beispiel dieses Intermittent Fasting, weißt du, also dieses Intervallfasten. Nicht immer konsequent jeden Tag, aber das habe ich auch von irgendeinem Buch von irgendeinem amerikanischen Professor, der auch gesagt hat, Altern muss man als Krankheit sehen. Und dann beschäftigt man sich halt auch damit, um das zu verändern, ja.
Ja, was halt spannend ist, du hast zum Beispiel in dem Bereich hast du halt super viel, wo du Dinge gegeneinander abwägen musst. Zum Beispiel bei Intermittent Fasting hast du einen großen Vorteil, dass du halt deine Zufuhr an Kalorien meistens einfach beschränkst, dadurch, dass du halt weniger Zeit hast zu essen. Essen die meisten Menschen weniger und die meisten sind übergewichtig und von daher hat das dann den gesundheitlichen Vorteil des Abnehmens. Auf der anderen Seite, wenn du statistisch rangehst, musst du zum Beispiel auch schauen, dass im Alter sehr viele Leute durch Stürze sterben. Also der typische Verlauf ist, fällst irgendwie hin, brichst dir einen Hüftknochen, dann Krankenhaus, bettlägig, noch mehr Muskeln abgebaut. Und wenn du beim ersten Mal schon nicht gestorben bist, stirbst du dann beim zweiten Mal die Treppe runtergehen.
Das ist meine Tante, die hat Alzheimer und Alzheimer ist ja eigentlich nicht tödlich an sich. Und du merkst aber halt, dass die Muskeln halt super abbauen. Sie ist einmal gefallen mein Onkel hat das dann noch nicht mitbekommen, hat ein paar Stunden neben dem Bett gelegen und dann ist das Krankenhaus gekommen, da hat sie auch einen Hirnschlag gehabt. Und ja, das stimmt. Also
ich hatte mit meiner Mutter letztens die Diskussion, weil meine Oma ist stark gefallen, lag dann auch bettlägig. Da habe ich meiner Mutter gesagt, hey, wir müssen ihr jetzt mit Hormonen aushelfen, weil in dem Alter von 80 plus passiert halt nichts mehr in Regeneration, wenn du nicht hilfst. Da war meine Mutter erst so sehr zögerlich und dann muss ich ja auch sehr klar sagen, ey Mama, die ist in einem Jahr tot, wenn wir das jetzt nicht machen. Dann haben wir es gemacht, jetzt ist wieder besser geworden, aber das ist schon ein echt krasser Bereich.
Ja, es ist das Problem im Medizinischen ist manchmal auch so ein bisschen, es dauert halt Ewigkeiten, bis was erforscht wird und bis es dann in der täglichen Praxis ist oder überhaupt mal ankommt. Das dauert ja Ewigkeiten. Ne? Also zum Beispiel meine Frau hat im Bereich künstliche Befruchtung für Endometriose-Patientinnen geforscht. Um halt herauszufinden, wenn du Endometriose diagnostiziert kriegst, was ist dann so der Advice, den Gynäkologen geben sollen? Soll man dann per Default Eizellen einfrieren, ja oder nein? Und dann brauchst du halt Endometriose-Patientinnen und die unfruchtbar sind, um dann halt einen Track-Record aufzustellen. Und da gab es schon vor ein paar Jahren mal was in diese Richtung geht, aber das ist noch lange nicht in den Public, also in die Empfehlungen,
in die Guidelines
übergegangen. Genau, und das dauert halt super, super lange.
Was hat deine Frau da rausgefunden?
Das ist eigentlich schon sehr sinnvoll. Also, dass es sinnvoll ist, wenn du starke Endometriose hast, dass du dann auf jeden Fall, einfrieren solltest. Ja,
die Public Guidelines ist ja auch immer das Problem, verständliches Problem.
Das ist von Land zu Land auch unterschiedlich. Das ist ja das Krasse.
Ja, und das ist halt, es ist halt so strukturiert zu sagen, okay, was ist ökonomisch am sinnvollsten auf gesellschaftlicher Ebene? Also das ist, glaube ich, auch für Leute wichtig zu verstehen.
Ist nicht für Individuelle, ja.
Die Vorsorgeuntersuchungen und Co. sind nicht quasi so zeitlich eingeordnet, wie es unbedingt medizinisch am sinnvollsten wäre, sondern wie es quasi wirtschaftlich am besten tragbar ist für das System.
Ja. Mhm. Ja, das muss man mit berücksichtigen.
Weil das ist tatsächlich jetzt das zweite Projekt, was ich neben Moore angehe. Wir bauen so einen Medizin 3.0 Concierge Service, sage ich jetzt mal, mit einigen guten Ärzten. Das finde ich richtig spannend.
Voll gut, ja.
Deswegen finde ich auch so spannend, diese Gespräche zu führen mit Leuten, die
nicht aus dem Bereich
kommen. Offen dafür sind, aber nicht aus dem Bereich kommen, um rauszufinden, okay, wie wird Interesse dafür geschaffen?
Ja.
Weil das ist so ein geiler Bereich.
Naja, kann ich schon verstehen. Ja. Ich meine, der Traum von jedem Menschen ist, glaube ich, unsterblich zu sein. Irgendwann mal, irgendwann findest du dich dann damit ab, aber da ein bisschen was zu tun und länger fit zu bleiben.
Hast du dieses Ding auch so, dass du dir denkst, es wäre schon echt schade zu sterben?
Naja, für mich ist das noch zu lang entfernt. Ja. Aber was mir mehr Angst macht oder sagen wir mehr beeindruckt, ist dieses Leiden am Ende. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel also bei meiner Tante oder aber auch bei anderen Menschen, wo die dann immer wieder so Phasen haben, wo sie sagen, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ich will jetzt gehen. Also das, da ist viel zu viel Leiden für mich. Also dass wir uns mit meiner Frau irgendwann mal gesagt haben, ja, wenn wir alt sind und so die romantische Vorstellung ist, wir legen uns beide nebeneinander ins Bett und jeder nimmt eine Zyankali-Kapsel oder sowas. Nee, Zyankali nicht, was anderes.
Doch.
Mit, weiß nicht mehr, egal, irgendwas.
Das ist auf jeden Fall auch tödlich, Zyankali.
Ja, ja, da kommst du nicht so leicht dran, aber es gibt irgendwas, wo du leichter drankommst. Egal, soll jetzt hier auf keinen Fall.
Das soll nicht auch so keine weit Anlageberatung.
Nee, und weißt du, und dann schlafen wir so ganz romantisch nebeneinander ein, komplett gesund und mit, keine Ahnung, 90 oder so. In der Realität läuft es dann halt nicht so ab, ne? Weil die gesundheitliche Entwicklung von einem Paar halt sehr unterschiedlich verläuft und der eine ist dann noch super fit und der andere ist dann halt schon angeschlagen. Aber das sind eher so Sachen, wo ich mir ab und zu mal Gedanken zu mache. Aber wie gesagt, ist auch nicht sehr häufig.
Das ist aber interessant, weil der aktuelle Verlauf, und also so wird das in den USA klassifiziert, von was ist der Unterschied zwischen Medizin 2.0 und Medizin 3.0? Aktuell ist ja so, wenn du quasi auf der Y-Achse deine Lebensqualität hast und auf der X-Achse deine Lebensjahre, ne? Dann läuft das ja alles mit einer relativ hohen Lebensqualität eine lange Zeit entlang. Dann nimmt es langsam ab, plötzlich nimmt es rapide ab. Und dann kommt quasi Medizin 2.0 und verlängert hinten nochmal so auf der schon erniedrigten Lebensqualität. Genau. Na, du liegst dann schon irgendwie im Krankenhaus, aber du lebst nochmal 7 Jahre. So als Beispiel. Und das ist halt genau der Punkt zu sagen, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass wir ja vielleicht 5 bis 10 Jahre länger leben, aber vor allen Dingen halt eher hinten raus.
Du da quasi den Winkel rausnimmst.
Dass du halt hinten raus einfach dann an irgendwas halt stirbst und das ist tatsächlich medizinisch. Mittlerweile kannst du da statistisch ganz gut rangehen, indem du halt die altersbedingten Krankheiten anschaust, also Atherosklerose, Krebs, Alzheimer, Diabetes, ne? Risikofaktoren minimieren. Dann kannst du dich um Organgesundheit kümmern, weil wenn du halt nicht mit 85 an einem Herzinfarkt gestorben bist, ist es plötzlich wichtig, dass deine Niere auch noch länger durchhält.
Ja, genau.
Sonst gibt die halt irgendwann.
Das ist immer ein anderes schwächstes Glied.
Genau, gehst du nacheinander quasi die schwächsten Glieder durch und das bauen wir gerade, dass du zwischen all diesen Sachen, die sich aktuell in der Technik tun, irgendwie der Webgründer entwickelt hier was und der macht dies und der macht das, dass du quasi ein Bindeglied hast, was das alles zusammenführt und wie so eine Art medizinischer Consultation, Concierge-Service ist, wo du ein Yearly Checkup kriegst, basierend auf deinem genetischen Risiko, dann auch verschiedene Timelines für zum Beispiel Krebsprävention, weil da ist auch so, ich meine, das wird bei dir halt auch alles kommen, dass man sagt, okay,
der Krebs.
Ja, also ist ja, also zum Beispiel bei Männern ist es so, Männer sterben entweder an oder mit Prostatakrebs. Aber dass sich Prostatakrebs bei einem Mann zum Beispiel nicht entwickelt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Und genauso auch kolorektaler Krebs, dass das so viele Leute umbringt, ist eigentlich super schrecklich, weil den kannst du halt erkennen. Also wenn du einfach oft genug screenen würdest, könntest du halt, niemand muss eigentlich an kolorektalem Krebs sterben.
Ja, und jetzt versuch mal, um nochmal auf die Realität zurückzukommen, bei einem normalen Arzt einen Termin für eine normale Erkrankung oder irgendwas zu bekommen, ne? Und dann siehst du halt schon, wo da der Riesengap ist. Ja,
ja, und das Ziel ist zu sagen, okay, wir bauen das quasi erstmal sehr, 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 sehr im kleinen Consultation-Bereich und dann irgendwann quasi über Algorithmen, dass du es einfach der Allgemeinheit zur Verfügung stellst für einen günstigen Betrag.
Ja.
Aber da werde ich nochmal auf dich zukommen.
Ah ja, okay. Ja, super, super spannendes Thema. Klar, ich meine, die Frage ist, wie bekommt man Leute, das ist mir gefallen, wie würdest du mich da reinbekommen, mich mehr damit zu beschäftigen? Die Antwort ist meistens immer, die Hürden zu reduzieren.
Ja.
Ne? Also ich meine, es gibt ja schon Apple Health auf deinem Smartphone drauf. Also ich habe da bisher noch gar keinen Nutzen rausgezogen, obwohl ich verschiedene Sachen tracke, weißt du? Aber dass da wirklich eine Intelligenz dahinter ist, die dir sagt, okay, hier müssen wir aufpassen oder da Ableitung oder ein weiterer Datenpunkt, den du erheben könntest, könnte also überproportional viel Value adden zu deinem Gesamtmodel,
ja.
Das fehlt halt komplett, ja.
Ja, wir würden das auch so machen, dass quasi CVC ist da auch mit an Bord, das macht mich ganz happy, dass du quasi sagst, okay, der erste Schritt ist einfach erstmal eine Blutuntersuchung und Genanalyse, aber nicht, dass du quasi in eine Praxis kommen musst, weil ich weiß schon, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, du musst nach München gehen, um das zu machen, das wird schon scheitern daran, weil du nach München gehst, sondern dass du halt ein Netzwerk aus Notfallsanis hast, weil die halt sehr viel Erfahrung haben mit Blutabnehmen und dann kommt halt 7 Uhr morgens, kommt einer bei dir vorbei, lässt sich in ein Röhrchen spucken, tapft ab oder im Büro, ne, morgens und dann Abfahrt so und dann kriegst du statistisch gesehen quasi deine Veranlagung, sowohl Blut- und Genanalyse quasi kombiniert und dann kannst du dich entscheiden, okay, basierend darauf, was möchte ich jetzt machen? Ne? Also möchte ich sagen, okay, ich habe irgendwie eine erhöhte Prädisposition für, keine Ahnung, kolorektalen Krebs oder so, ah okay, dann gehe ich es halt voll Rad ran und mache jedes Jahr eine Kolonoskopie.
So. Aber guck mal, wenn du es mal, also das ist jetzt für das individuelle Niveau, aber wenn du es mal ein bisschen mehr Public Health-mäßig siehst, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was passiert mit den Daten, die wir überall, also jedes Mal, wenn du zum Arzt gehst, musst du so ein neues Blatt ausfüllen, also gefühlt. Und eigentlich hast du ja halt schon diese Daten. Also wie oft habe ich schon Blut abgenommen gekriegt im Leben für verschiedenste Sachen? Und
das wird nicht zusammengeführt.
Genau, das müsste irgendwie zusammengeführt werden. Und auch in Paris habe ich vor kurzem für was behandeln lassen. Und dann normalerweise haben die ja den ganzen Track Record und könnten das zusammenführen. Ja.
Genau das werden wir auch machen. Es ist auch zum Beispiel super wichtig bei Prostatakrebs. Ne? Weil du kannst quasi an nicht nur wie hoch der PSA-Wert ist, sondern quasi wie stark der sich verändert über die Intervalle, kannst du Prostatakrebs viel früher diagnostizieren. Obwohl der Wert vielleicht noch gar nicht so hoch ist, einfach nur, weil er sich schnell verändert. Und das machen wir dann alles. Zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, sagen wir, du hast eine Person, die ist jetzt irgendwie 18, 20 Jahre alt, hat 2000 Euro zur Seite gelegt und möchte investieren. A, wo würde sie investieren? Und B, wenn du nicht deinen normalen Tipp geben dürftest, sondern du müsstest dir eine Aktie auswählen, von der du glaubst, dass sie in den nächsten 10 Jahren höher ist, was wäre das?
Oh je, schwierig. Okay, zur ersten Frage. Also wir haben ja schon über das Thema Humankapital gesprochen, sich selbst investieren. Klammern wir das jetzt mal aus. Also wir gehen davon aus, es wurde alles schon zu Humankapital gehauen und es sind noch die 2000 Euro übrig. Würde ich weltweit diversifiziert anlegen. Warum nicht? Einfach um Erfahrungen zu sammeln. Man kann es aber auch aufteilen, weil das ist so, wie wir die Videos machen, aber ich schaue mir auch super viele Portfolios aus der Community an und die meisten Leute machen genau das nicht. Also die investieren dann zwar einen Teil in ETFs, also weltweit gestreut, und dann zusätzlich aber noch in Einzelaktien, in einzelne Sektoren, in AI, in Robotics und was auch immer gerade die Trendthemen sind, Cannabis. Und das nennt man sogenanntes Core-Satellite-Portfolio. Also wenn da jemand Bock drauf hat, sollte er das machen. Also einfach Erfahrung sammeln. Weil ich meine, du kannst damit nicht so viel anbrennen lassen. Selbst wenn ein paar hundert Euro weg sind, dann ist es auf jeden Fall mal Lehrgeld. So, und wenn ich jetzt eine Einzelaktie picken müsste, dann würde ich ein bisschen cheaten und würde mir eine Einzelaktie raussuchen, die an sich schon super diversifiziert ist.
Okay. Also
zum Beispiel so eine Berkshire, genau. Eine Berkshire ist ja also die Holding von Warren Buffett, der ja selbst in ganz viele andere Aktien investiert hat. Deswegen ist es zwar eine einzelne Aktie, die ist aber super diversifiziert. Ansonsten eine Aktie, die ich persönlich mag, ist LVMH, weil einfach ich die Geschichte so beeindruckend finde. Als Franzose ist es ein bisschen naheliegend.
Wie ist die Geschichte?
LVMH, also das ist der reichste Mann der Welt, Bernard Arnault, der sich dieses Imperium über Jahrzehnte aufgebaut hat.
Der ist die Nummer 1.
Derzeit der reichste Mann der Welt, ja.
Zumindest von denen, wo wir es wissen quasi.
Bitte?
Zumindest von denen, wo wir es wissen.
Genau. Ja, es gibt ja Spekulationen, dass es angeblich Putin ist, aber da habe ich keine Ahnung. Das ist ja wahrscheinlich auch alles nur Spekulation. Bernard Arnault ist der reichste Mann der Welt und hat LVMH gegründet, also Louis Vuitton. Also sie haben über 70 Luxusmarken und es ist einfach unglaublich beeindruckend, wie er gerade in den letzten 5 Jahren gewachsen ist. Das ist jetzt absolut keine Anlageempfehlung und ich habe da auch nur eine
All
einzige.
All in LVMH.
Habe ich auch nur eine einzige Aktie, weil ich Teil des Aktionärsclubs sein will. Das ist Teil der, das ist so ein kleines Bonbon, was sie dir dazugeben und dann kannst du so Champagner-Schlösser besichtigen und solche Sachen. Aber nur deswegen habe ich. Aber die ist ziemlich teuer, die Aktie. Ich glaube, die kostet jetzt so 800-900 Euro oder so, eine.
Ja, gut, wäre auch schade bei Luxus, wenn die dann irgendwie 1,70 Euro kosten würde.
Ja, genau, das gehört zum Image dazu. Ja, genau. So wie eine Berkshire Hathaway, ja auch die A-Aktie kostet ja auch über 100.000 Dollar.
Boah, crazy.
Oder noch mehr. Aber es gibt auch B-Aktien, die sind günstiger. Was wäre dein Aktientipp? Oder nicht Tipp, aber was ist so eine Favorite-Aktie, wenn es keine Fonds gäbe?
Wenn es keine Fonds gäbe? Also ich muss sagen, ich habe davon gar keine Ahnung. Deswegen, ich fand,
auch nicht.
Ich ärgere mich, dass ich nicht früher Apple gekauft habe.
Hätte, wäre, wenn.
Aber also Apple fand ich sehr angenehm. Das war auch eine, die ich dann noch größer gekauft habe, die zumindest auch nicht schlecht gelaufen ist.
Ja. Die sind ja auch in diesen ganzen Welt-ETFs super präsent, ne? Also sobald du irgendwie in Amerika teilweise investierst, hast du mega viel Apple drin.
Ja. Vielen Dank.
Jo, danke dir.